Sehr geehrten Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zurück zu Back to the Cast. Heute wird das wieder die volle Dröhnung gefährliches Halbwissen mit einem Hauch von Testosteron geladener Luft geben. Daher, schaltet nicht ab, wenn es heute wieder heißt, Push Play and Enjoy the Cast. Back to the Cast.
Moin Moin und willkommen zu Folge 56 bei Back to the Cast. Heute mit der ersten Special-Folge zu Weihnachten. Dazu begrüße ich Flo.
Hi.
Sonst ist niemand hier außer mir und Flo. Ich bin Dirk. Dieses Format ist ein bisschen anders, als wir das sonst machen, denn heute muss ich mich mal ein wenig zurücknehmen. Ja, es fällt mir schwer, nicht einfach für mich, denn heute soll, Flo, was sollst du noch gleich?
Husten. Nein, oh, ich habe gerade echt ein paar Mal gehustet, deshalb habe ich mein Mikro gemutet.
Habe ich nicht gesehen, sorry.
Und jetzt hätte ich einen Moment alles gewartet. Alles gut. Heute soll es um Baldur's Gate 3 reden, weil das habe ich durchgespielt, schon vor einiger Zeit.
Ich nicht.
Und genau, Dirk hat es nämlich noch gar nicht gespielt, er hat noch nicht mal angefangen, er besitzt das noch nicht mal, weil er auf die physische Version wartet. Und die kommt erst scheinbar im ersten Quartal 24.
Die Xbox-Version ja eh schon hart zu spät war.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja.
Genau. Gut, erklär mir doch mal, was macht es so geil? Alle reden davon, alle Spiel des Jahres, schreien sie von den Dächern. Riesig, super, super geil, egal. Wenig Frage. Ich kenne viele, die haben sogar damit aufgehört, es zu spielen. Aber was? Ich kenne niemanden, der mir sagt, dass es schlecht ist, sondern alle sagen mir trotzdem, du musst es spielen.
Wer sind diese Leute, die aufgehört haben zu spielen?
Ja, ich glaube, es ist eher so ein zeitliches Ding, dass sie das an die Seite gelegt haben.
Sonst aber gut. Kommt gleich hier, weiß nicht, Ketzerei.
Es ist nicht der Wille des Imperators. Oh, falsches Spiel.
Falsches Spiel, falsches Universum, aber auch interessant. Ja, ja, warum ist es so geil? Ich finde, vor allem, weil es dir enorme spielerische Freiheiten lässt, wie du Situationen angehst, wie du auch Quests angehst. Es gibt super viele Quests. Gerade in den ersten zwei Akten, im dritten Akt, finde ich, nimmt es so ein bisschen ab, indem du einfach sehr ein breit gefächertes Angebot hast, wie du eben Aufgaben löst. Also natürlich kannst du es mit Gewalt machen, du bist aber auch sehr oft in der Lage, das pazifistisch zu lösen. Oder eben auf, sag ich mal, eher kreativere Art und Weise. Diebstahl ist zum Beispiel auch öfters mal eine Möglichkeit, Kämpfen aus dem Weg zu gehen und gleichzeitig nicht reden zu müssen, wenn man das nicht möchte.
Ist selten mein Problem, Beispiel, dass ich nicht reden möchte. Aber
ja, okay. Wenn man zum Beispiel seinen Charisma-Wert nicht so hoch geballert hat, dann ist das durchaus Möglichkeit. Ich finde auch, dass die Welt ist, die haben es sehr gut eingefangen. Man spielt ja an der Schwertküste vor Baldur's Gate noch. Und Baldur's Gate ist jetzt kein Spoiler, kommt man natürlich auch hin, im Gegensatz zum zweiten Teil. Da ist man ja nicht einmal in Baldur's Gate, wenn mich nicht täuscht.
Nicht, ich glaube tatsächlich nicht.
Ja, gell. Kommt man natürlich später auch noch hin. Aber ja, ein Großteil des Spiels findet eben noch davor statt, wenn man so will.
Und kurze Einrufrage. Es gibt keine deutsche Synchro, nur eine englische, richtig?
Ja, genau. Also es gibt englische Synchronsprecher und halt deutsche Texte. Ja.
Sorry, wollte ich nicht unterbrechen, das brannte mir.
Nee, alles gut. Das ist ja auch, sagen wir, bei Larian, also im Entwicklerstudio auch jetzt eigentlich gang und gäbe, sag ich mal, dass sie eigentlich nur eine Lokalisierung haben, nämlich die englische.
Ja, es gibt ja schon Lokalisierung, aber halt die Stimmen bleiben.
Ja, ja, ja. Also, genau. ja, aber nee, die machen es auch wirklich gut. Also, ich meine, der Sprecher von Astarion Da hat er auch, glaube ich, bei den Game Awards die beste, ich weiß gar nicht für was, Best Performance oder so. Also hat auf jeden Fall eine Auszeichnung gewonnen. Ich meine,
das ist,
hat sehr viel Auszeichnung gekriegt.
Der grauhaarige Vampir?
Weißhaarig. Aber ja,
also, ja genau.
Aber ja, dann, er ist ein Vampir, das lernt man auch sehr, sehr schnell, wenn man es nicht schon an seinen Fangzähnen in den ersten Cutscenes sieht. Das kann ich auch noch gleich dazu sagen. Ich finde, für ein CRPG, also ein was ist eigentlich, ich weiß gar nicht, was das D eigentlich steht, muss ich jetzt zugeben.
Computer.
Das kann sein, das macht durchaus Sinn. Also wie die mehr taktischeren Rollenspiele, könnte man auch sagen. Es ist sehr gut inszeniert. Also es gibt wirklich wahnsinnig gute Zwischensequenzen. Generell jeder, ich hoffe, ich lüge jetzt gar nicht, jeder Dialog, meine ich, hat auch eine Zwischensequenz. Ich könnte mich jetzt gerade irren, aber ich glaube nicht.
Das ist schon krass,
also
bei
das,
so einem riesigen Spiel.
Ja, ich meine, wenn man jetzt, ne, ich nehme jetzt nochmal das Beispiel Dragon Age Inquisition. Großes Studio, ja, mit BioWare, ein großer Publisher, mit EA, und die haben es nicht hingeregt. Ja.
Und das ist ja eigentlich eine Firma, die mit KOTOR zum Beispiel eingeführt hat, dass jeder Dialog gesprochen ist. Das war ja schon was BioWare, also diese Inszenierung, was einmal groß für die auf der Fahne stand. Also, aber das finde ich bei Baldur's Gate auch krass. Also richtig krass.
Und halt, weil du es gerade ansprichst, jeder Charakter ist auch ansprechbar, also auch jeder NPC. Es gibt nur, wie gesagt, der dritte Akt, will ich nicht so viel drüber reden, gibt es ein paar Ausnahmen, weil du bist da einfach ein Baldur's Gate selbst und da gibt es halt einen Haufen NPCs, die halt einfach nur Bürger sind. Du kannst sie zwar auch anklicken, meine ich, oh, jetzt wird's heikel, aber da kommt dann halt, glaube ich, eine Sprechblase. Also da gibt es keine Zwischensequenz. Aber in Akt 1 und Akt 2 ist wirklich jeder NPC, mit dem du auch, den du triffst, kannst du theoretisch auch ansprechen. Wenn sie dir nicht sofort feindselig gesinnt sind, dann ist noch was anderes.
Ja, klar. Aber was hast du für eine Klasse gespielt?
Ich habe zwei gespielt, weil ich habe einmal wie soll man sagen? Also nein, nicht ganz. Ich habe ja schon die Beta gespielt. Also, den Early Access, Entschuldigung, so rum muss man sagen. Also eigentlich die Beta. Und da habe ich ganz, ganz viele Klassen gespielt. Ich glaube, nahezu eigentlich alle, die irgendwann mal rauskamen, habe ich mal angefangen. Ich habe dann aber, als jetzt der Release im August war, habe ich Nekromant gespielt. Ich glaube, das war auf Magier, wenn ich mich nicht gerade täusche. Weil ich ein Nekromanten spielen wollte, weil ich hatte halt so die Vorstellung, ich mache mir einfach ganz viele Zombies und Minions und so und die machen halt hauptsächlich alles für mich und ich stehe einfach nur hinten und lehne mich zurück. Da muss ich jetzt leider sagen, dass leider in meiner Vorstellung klang es besser als im Spiel selbst, weil du bist da tatsächlich, ich finde, Nekro ist tatsächlich sehr limitiert in dem, was du kannst. Generell muss man sagen,
bin ich der D&D-Experte, ist das so ein D&D-Problem?
Das weiß ich tatsächlich nicht. Dadurch, dass ihr kein D&D-Spiel, weiß ich das nicht.
Also es könnte ja sein, tatsächlich. Also
ja,
die Frage kam mir nur auf.
Also es basiert ja auf D&D und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie zu 100% alles aus D&D mehr oder weniger Copy-Paste gemacht haben. Also was Skills angeht und so, da bin ich falsch Person für. Aber Nekro fühlt sich ein bisschen, also Nekro ist halt eine Subklasse von Magier. Und die fühlt sich halt nicht ganz so gut an, weil du auch erst relativ spät in den Levels auch wirklich erst Nekro oder zumindest Toten, also Totenbeschwörungsskills überhaupt bekommst. Und die sind dann halt auch nicht so gut, muss man jetzt auch dazu sagen. Mhm.
Was für
generell,
eine Spezies?
Ja? Drachenblüter habe ich gespielt.
Das ist jetzt die wirklich so einen Drachenkopf haben?
Genau, die, wo halt auch wie Drachen aussehen, nur ohne Flügel und halt, ja, sagen wir mal, auf human, also humanoid aussehen und auch ungefähr größer. Die aber auch sehr selten sind. Also du begegnest im Spiel gar nicht vielen von denen. Und ich habe, das ist auch noch vielleicht wichtig zu sagen, ich habe einen Custom-Character, einen dunklen, oh Gott, wie heißt das auf Deutsch? Dunkler.
Ein Drow?
Nee, nicht. Also, es gibt ja Origin-Charaktere, also Schattenherz, Astarion, Karlach und so weiter. Will, Gale, habe ich gerade irgendwann vergessen. Lysel, genau, ich glaube, das sind die sechs. Die du ja auch später als, alle als Companion bekommen kannst. Übrigens echt alle, ja doch, eigentlich sind alle ziemlich cool. Was wollte ich jetzt auf jeden Fall sagen? Auf jeden Fall, also ich habe es da auf Deutsch gespielt, aber mir fällt gerade bloß der englische Name ein. Dark Urge heißt es, dunkles Verlangen. Ja doch, dunkles Verlangen, genau das war's. Ist halt die Origin-Geschichte, die ich gewählt habe, und die ist sehr cool. Also die ist auch extra nur für einen Custom-Character. Also es gibt, wenn du diesen Charakter nicht nimmst, dann gibt es diesen Charakter so gesehen auch nicht.
Nee, das stimmt. Also das habe ich auch, glaube ich, mal in einer Review oder so gelesen. Ja. Also man kann entweder einen von diesen vorgefertigten Charakteren wählen, mhm, und damit spielen, den man ansonsten in dem Spiel treffen kann. Oder ja, du machst dir selbst kompletten Charakter und wählst dann, das hast du ja gemacht, eine Hintergrundgeschichte also, und so von ihm.
Genau, aus. Genau. Und es gibt halt noch diesen ganzen, also den richtigen Standard-Custom-Character und eben das, was ich genommen habe, weil das halt schon eine richtige Origin-Geschichte hat, die auch mit der Story verknüpft ist. Und das wäre es, wenn du jetzt einen ganz normalen Custom-Character machst, halt nicht. Du wärst dann halt random Person XY, ja, die halt in die Welt gestapft ist.
Das wäre die Variante, die du mir auch empfehlst, wenn ich das anfange. Also mit
diesem dunkles Verlangen?
Also da, wo ich das selbst auswählen kann und also, dass ich mir so einen Charakter baue.
Ich finde schon. Also es kommt so ein bisschen darauf an. Es gibt einen Charakter, den ich theoretisch empfehlen würde, aber das wäre ein harter Spoiler. Wenn es um die deutschen Charaktere geht, die ich nehmen würde, das betrifft hauptsächlich das Ende, weil das sonst tatsächlich ein bisschen schwierig ist. Wie gesagt, es ist jetzt sehr schwierig, das zu erklären, aber ich würde es tatsächlich empfehlen, einen Custom-Character zu machen, und würde auch Dark Urge, also dunkles Verlangen, empfehlen. Es ist, ich kann es mal kurz ein bisschen erklären, das ist auch kein Spoiler oder so, das passiert wirklich sehr früh im Spiel. Du hast halt Amnesie, natürlich hast du das. Und,
ist das ein JRPG?
Könnte man meinen, oder ist es KOTOR? Nein, also du hast Amnesie und du hast aber dieses Verlangen, unglaubliche Gräueltaten zu begehen, und du weißt nicht genau warum. Und das ist auch Teil deiner persönlichen Questreihe, dass du immer rausfinden willst, warum du eigentlich so krass psychopathische Gedanken hast, die keinen normaler Mensch oder Elf, was auch immer man spielt, haben sollte. Und im Verlauf der Geschichte entdeckt man das halt. Und es ist auch eine super Geschichte. Wie gesagt, die ist mit der Hauptstory ist die verknüpft. Ich finde, die ist auch sehr gut verwoben. Ich finde nur, nachdem ich das gespielt habe, kann ich es mir fast gar nicht mehr anders vorstellen, es zu spielen, weil ich das jetzt schon so gewohnt bin, wie die Geschichte ineinander verwoben ist, dass ich mir schwer vorstellen kann, wie das ohne diesen Charakter funktionieren soll.
Wie gesagt, aber das ist also auch unabhängig von Spezies.
Ja. Also,
oder ja, Klasse, die ich auswähle.
Genau,
kann ich das trotzdem als Hintergrund machen.
Also du kannst einen Charakter komplett gestalten, Mann, Frau, Elf, Mensch, Ork, Drachenbrut. Wie gesagt, wenn du das erste Mal das anklicken wirst, dann wirst du einen weißen Drachenblut, glaube ich, Zauberer sehen. Das ist halt, sag ich mal, der Vanilla. Wenn du jetzt halt gar nichts charaktermäßig machen willst, dann machst du einfach das und dann fertig. Wählst es halt aus. Aber wie gesagt, du kannst alles customizen, was du immer möchtest. Oder was das Spiel dir erlaubt. Und das finde ich auch sehr gut. Ich finde, es gibt ein breites Spektrum von den Anpassungsmöglichkeiten. Ich finde auch, die Klassen sind alle interessant. Es gibt, das ist nur meine persönliche Meinung, durchaus Balancing-Probleme. Also es gibt ganz klar Klassen, so eine Klassenkombination, weil du kannst auch mehrere Klassen haben.
Mehr als zwei sogar?
Oh, das weil weiß ich nicht.
Weil das Doppelklassensystem ist so ein typisches D&D-Ding. Also
ich glaube, bei zwei hört es auf. Das weiß ich aber gar nicht auswendig. Ich habe zumindest nicht probiert, drei zu nehmen. Aber wie gesagt, es gibt Klassenkombinationen, die sind so übertrieben stark. Deshalb ist ja auch, was ich am Anfang gesagt habe, ich habe am Anfang Necro gespielt, habe dann im dritten Akt, also ziemlich spät, auf Krieger, Kleriker gewechselt. Und ja, danach war das Spiel sehr einfach, muss ich zugeben. Hab's auf normalem Schwierigkeitsgrad gespielt. Also ich habe jetzt nicht irgendwie auf unfair oder was der höchste Schwierigkeitsgrad ist oder so gespielt, sondern auf ganz normal Standard. Und danach war es wirklich, ja, es war dann mehr oder weniger ein Durchlaufen. Was okay ist, aber wie gesagt, das zeigt so ein bisschen, wie schwach Necro ist und wie stark manche andere Klassenkombinationen sind. Wenn man es richtig skillt dann und natürlich auch die richtigen Items hat, dann bist du schon ziemlich stark. Was natürlich auch gut ist. Also wenn du eine Power Fantasy haben möchtest, dann kriegst du das auch zu bestimmten Teilen. Ich finde, gerade am Anfang bist du wie oft in CRPGs noch ein bisschen schwach, aber du merkst schon, wie jedes Level dir auch, wie dich auch stärker macht, weil es gibt nur 12 Level, was ja scheinbar ein D&D-Ding ist, weil scheinbar ist man mit Level 15 ein Halbgott oder so, habe ich mitbekommen, oder kriegt halt super krasse Zauber, die die halbe Welt irgendwie zerbomben können, so gefühlt.
Ich weiß gar nicht, das ist nicht mehr das D&D-System aus Baldur's Gate 2. Die haben das ja auch immer wieder umgemodelt.
Ja,
Weiß von früher, in Baldur's Gate 1 konnten Gedankenschinder oder Beholder, also diese Betrachter, nicht vorkommen. Oder nur als super Oberbosse oder so, weil das Level Cap, glaube ich, 8 war.
Oh, krass.
Und Magier waren damit quasi komplett useless, weil die krassen Sprüche halt erst darüber hinaus kriegten.
Ja.
Und darum ist Baldur's Gate 2 auch so gefeiert, weil das öffnet dir quasi alles, weil die großen Monster konnten sie den 8 bei dem Rahmen nicht geben. Und 2 fängt da an, also du fängst deinen Ursprungscharakter da an, wo du eigentlich hättest aufhören müssen bei 1, also mit 8, 9 oder so, steigst du dann ein. Und damit hast du dann halt die Erfahrung, die Magier halt krasser machen. Und Magier waren auch das Tool halt, um die harten Kämpfe zu gewinnen.
Ja. Also ich finde auch, Magier sind auf jeden Fall nützlich. Also ich finde, das macht das Spiel schon gut, dass es dir schon auch einfach aufgrund von Skill-Checks, die du einfach hast im Spiel, also dass mal, dass du mal auf Wahrnehmung würfeln musst oder so, wenn du jetzt halt mit viel Kriegern rumrennst, die halt alle auf Stärke und Beweglichkeit gehen, ja, dann wirst du halt nicht viel, sag ich mal, in Intelligenz und in Charisma und sonst was haben. Da musst du schon ein ausgewogenes Gruppenkonstellation haben, also das macht es schon ganz gut. Das war halt auch vielseitig. Also Magier sind auf jeden Fall nützlich. Es gibt gerade einige Kämpfe, in die ich mich jetzt gerade zurückerinnere, wo es auf jeden Fall nützlich ist, wenn du AOE-Spells hast, die einfach ganze Massen auf einmal vernichten können.
Also AOE ist dieser Ground-Effekt quasi, dass du so Flächenschaden hast.
Genau, Flächenschaden. Area of Effect heißt es, glaube ich.
Ja, Area of Effect, genau.
Das ist auf jeden Fall, also wenn du halt einen Feuerball in eine Gruppe reinballerst, dann knallt es halt gut rein. Wie gesagt, es ist auf jeden Fall nützlich. Es ist halt nur gerade, sag ich mal, 1-gegen-1, auch weil du einfach so viele Aktionspunkte bekommst, so viele Angriffe dann da machen kannst, ist einfach der Krieger mit Kleriker, ist echt übel. Also das, kann man sich auf jeden Fall geben. Ich kann mal ein bisschen über die Charaktere reden, ohne viel zu spoilern. Ich würde jetzt mal nur tatsächlich die ersten sechs Origin-Charaktere nehmen, weil es gibt noch zwei weitere Begleiter, die du im späteren Spielverlauf bekommen kannst, wenn du das möchtest.
Du bist hier der Game Master, deine Regeln.
Genau. Weil, wie gesagt, die Charaktere finde ich echt super. Also ich habe sehr schnell mit denen, mit dem Großteil der Charaktere angebandelt und dachte so, okay, die sind richtig cool. Ich mag, finde ihre Geschichten interessant. Ich will wissen, wie es da weitergeht. Genau, ich würde mal mit Asterion anfangen. Das ist, wie du schon richtig gesagt hast, das ist der Vampir. Lernt man auch sehr schnell, weil er will dich eines Nachts im Camp nämlich anzapfen, wo du entweder das zulassen kannst, was tatsächlich zum Game Over führen kann, wenn du es zu lange machst. Was eine ganz nette Sache ist. Oder du sagst da, der verpiss dich und saug bitte ein Wildschwein aus. Was man tatsächlich auch in der Spielwelt finden kann.
Also das, was er dann ausgesaugt hat.
Ja, beziehungsweise eigentlich ist es eins, was er davor schon ausgesagt hat, bevor er euch trefft. Aber du merkst halt auch, dass diese Charaktere Einfluss auf die Welt haben oder hatten in gewisser Weise. Auch wenn es jetzt, sage ich mal, eher Kleinigkeiten sind. Aber es gibt auch größere, wie zum Beispiel, warte, ich war mit Sorry noch gar nicht fertig. Auf jeden Fall, der ist eigentlich ein Schurke und benimmt sich auch so. Also er ist nicht sonderlich nett. Er ist auch eher, ich sag mal so, es gibt gute Playthroughs, also wo man einen guten Charakter spielt, der irgendwie jedem helfen will und alles, eine Utopie am liebsten errichten würde. Und dann gibt es natürlich, sag mal, so die Neutralen und dann, du kannst dann auch super böse sein im Baldur's Gate. Das ist auch möglich. Ich finde es nur nicht so empfehlenswert tatsächlich, aber Asterion ist tatsächlich ein Charakter, der sehr gut mit bösen Charakteren oder bös gerichteten Charakteren, also wenn man, sag mal, eher neutral und dann ein bisschen weiter auf der bösen Seite spielen möchte, passt er sehr gut rein. Wenn wir jetzt mal Mass Effect nehmen würden mit Paragon und Renegade, er ist schon eher bei der Renegade-Seite, muss man schon dazu sagen. Aber er ist auch witzig, also er hat auch schon ein paar gute Gags dabei. Und er hat halt, das ist vielleicht so der einzige wirklich große Kritikpunkt, die ich an seiner persönlichen Geschichte habe, ohne jetzt zu viel ins Detail zu gehen, dass es ein bisschen standardmäßig ist, weil er ist jetzt halt kein Vampir-Overlord, sondern er ist halt eigentlich ein Diener von einem anderen Vampir und von dem ist er abgehauen und jetzt hat er Angst, dass er gefunden wird, weil
er hat befürchtet. Spoilerst du gerade zu viel?
Nein, ich spoilere gar nichts. Ja, das ist wirklich das in den ersten Gesprächen mit ihm kriegt man das raus.
Okay, okay, ich wollte gerade sagen. Nicht, dass das der große Twist seiner Handlung ist.
Also wie gesagt, ich werde nichts über Akt 1, sage ich mal, hinaus spoilern. Ich werde es zumindest versuchen. Und ich meine, Akt 1 ist wirklich lang. Also es gibt Leute, die haben 70 Stunden in Akt 1 verballert.
Habe ich heute noch bei Game 2 gehört von Kuro, der über 60 Stunden gespielt hat und immer noch in Akt 1 ist.
Ja, also das ist echt krass.
Was mir auch echt Angst macht, muss ich sagen.
Ja, also ich habe das nicht hingekriegt, muss ich dir sagen. Ich hatte, glaube ich, am Ende meines ersten Playthroughs, wo ich es ja wirklich durchgespielt habe, weil ich habe davor nochmal ein Playthrough gehabt, wo ich in Akt 3 gelandet bin, aber ich dann irgendwie aufgehört habe, da zu spielen. Hab dann neu angefangen und hab dann das auch durchgezogen. Da hatte ich, glaube ich, am Ende 95 Stunden, 98 Stunden, aber halt Akt 3 dann auch abgeschlossen. Also ich habe, glaube ich, für den ersten Akt, wie gesagt, der ist lang, ist auch wirklich der längste Akt, mit Abstand, habe ich vielleicht 40 Stunden gebraucht. Vielleicht ein bisschen weniger, sogar 35. Und ja, also
ja, und er ist trotzdem, wir reden von einem wirklich spannenden, du hast gerne Akt 1 gespielt. Es ist nicht so dieses KOTOR-Ding, dass du irgendwie versuchst, nur von diesem ersten Planeten runterzukommen oder Mass Effect, dass du von dieser scheiß Citadel einfach nur versuchst, runterzukommen. Ja. Ne?
Nee, also ich finde, Akt 1 ist halt sehr, sehr vielseitig, weil du landest am Anfang halt am Strand. Eben an der Schwertküste, dann gibt es dann so einen Hain der Druiden und dann gibt es noch ein Goblin-Lager. Und denkst du so, die erste Map ist schon groß. Und denkst du so, wenn ich mit der fertig bin, bin ich in Akt 2. Ja, nee, bist du nicht. Weil dann kommt erstmal, gibt es noch die Unterwelt, in der du landen kannst, in Akt 1. Und es gibt noch eine Oberwelt mit dem Tempel, wo du noch hinkommen kannst.
Also, da gibt es auch Drow in der Unterwelt, die du treffen kannst?
Es gibt ja zwei Arten von Zwerge. Ich weiß gar nicht mehr, wie die genau heißen. Man trifft auf jeden Fall, sagen wir mal, die bösere Variante dieser Zwerge.
Ja, wie heißen die denn noch? Also Chaos-Zwerge sind das bei Warhammer.
Nicht so. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Also Drow kommen auch vor. Drow zu spielen ist tatsächlich ziemlich OP, kann man durchaus sagen. Gerade in Akt 1. Weil, das ist jetzt ein Mini-Spoiler, aber wie gesagt, nur für Akt 1, das ist wirklich auf der ersten Karte. Theoretisch kannst du das nach 5 Stunden schon erreichen. Wenn du Drow spielst, lassen dich die Goblins in Ruhe. Im Goblin-Lager, die eigentlich dir feindselig gesinnt sind oder es zumindest sein können. Die haben auch so Respekt vor dir, dass sie dich einfach durchlassen.
Frage:
Ja.
Ist es ein Problem, ein Drow zu sein? Also normalerweise wirst du ja in der Oberwelt, ich kenne, jetzt muss ich sagen, nur die Drist-Bücher und Hörspiele, und das geht ja der ganze Gag, dass er ein guter Drow ist, der eigentlich nicht existieren sollte.
Ja.
Die sind ja alle urböse und das ist halt der abgespaltene Zweig der Elfen, der halt urböse ist. Und wenn die einen Drow sehen, also Menschen, Elfen, alles Mögliche, rasten die gleich immer völlig aus, weil sie ihn für urböse halten.
Nein. Also du kannst natürlich böse Drow spielen. Du kannst natürlich loftgebundene Drow spielen, also ein...
Ja, Loth ist die widerliche Spinne.
Genau, die Spinnengöttin, die Drows anbeten. Und gerade wenn du weiblicher Drow spielst, bist du ja noch krasser, weil...
Die Weibchen haben das Sagen bei den Drows.
Genau, haben ja ein Matriarchium, also auf jeden Fall Matriarchen anstatt Patriarchen. Und das sind ja Männer, also unterste Schicht so. Das sind ja
Matriarchat heißt es, glaube ich.
Ah, genau. Also du kannst schon gut spielen, einen guten Drow, wenn du das möchtest. Habe ich auch vor tatsächlich, wenn ich... Ich warte tatsächlich gerade noch so ein, zwei Patches ab, bevor ich meinen zweiten bis einen dritten Durchlauf, wenn man, je nachdem, wie man es nennen möchte, starte, wo ich auch Drow spielen möchte. Aber es ist auf jeden Fall möglich. Es ist aber auch so, das muss man auch dazu sagen, die Spielwelt, und das finde ich wirklich, wirklich richtig gut, befasst sich auch damit, welches Volk du spielst. Also Menschen, sag ich mal, hast du so die Standarderfahrung, Halbelf und Elf, auch noch so größtenteils. Aber wenn du Drow spielst, reagieren Charaktere ganz anders. Wie gesagt, ich habe es davor erwähnt, die Goblins lassen dich einfach durch, weil sie Schiss vor dir haben. Wenn du Drachenbrut spielst, wirst du halt von manchen angeguckt, als ob es dich gar nicht gäbe, weil die so selten sind. Noch in Baldur's Gate 3 kommen sie super selten vor. Also es gibt wahrscheinlich 5 bis 10 Drachenbrüter, die du im Spiel findest, behaupte ich jetzt einfach mal, so grob geschätzt.
Ich erinnere mich an unsere Siegelgefängnisse-Unterhaltung, die ich gerade aufgedeckt habe.
Ich weiß. Aber es gibt wirklich nicht viele. Und ich meine, in Baldur's Gate, wenn du da landest, siehst du ein paar mehr, aber jetzt auch nicht viele. Und auch nicht viele, die auch wichtig sind, sage ich jetzt mal. Ich habe übrigens vorher gesagt, es gibt 2 weitere Gefährten. Ne? Ich habe gelogen, es sind 4. Mir sind noch 2 eingefallen.
Ganz kurz, kommt man auch wieder in eine Drow-Stadt?
Nein, man kommt nicht in die Hauptstadt. Die wird zwar mal erwähnt und es gibt...
Menzuel Ranzan?
Ja, die wird erwähnt. Es gibt auch ein...
Nicht spoilern. Dann
Nein, ich spoilere nichts. Ja, ich habe gerade überlegt, es gibt 2 Dinge, die ich gerade wollte sagen, aber ich lasse es. Nein, du kommst nicht dahin und auch nicht in eine andere Drow-Stadt.
Ja, das ist, in dem zweiten Teil war das sehr umstritten, weil du musst ja mit so einem Verwandlungszauber kannst du da ja nur rein, weil die Drows dich sonst sofort abschlachten würden, wenn du da so rumläufst. Und das war immer halt sehr umstritten. Dann hast du da noch so ein Arbolett, so ein Fisch im Tank. Und der sagt dir so, ah, ich kann eure Gedanken lesen, ich weiß genau, wer ihr seid. Und entweder ich mache jetzt hier allen eure wahren Gesichter, projiziere ich in deren Hirn, oder ihr tut mir erstmal 3 bis 17 Gefallen, wie das so läuft in Rollenspielen. Und das war halt auch so ein bisschen umstritten. Aber schade, hätte ich gerne gesehen. Also nur als Anmerkung, das habe ich beim Dungeons & Dragons Film, den ich eigentlich sehr gut finde, besonders den lustigen Ton daran, ein bisschen vermisst, dass man nicht einen Drow und eine Unterweltenstadt hat.
Ja, also wie gesagt, Unterwelt kommt man sogar an 2 Stellen, sage ich jetzt mal. Aber eben nicht zu den Drows selbst. Was ich auch schade finde, weil ich finde die Drow schon mit so die spannendsten.
Ja, besonders sind sie relativ, also ich habe ja sonst auch viele Spezies sind so, auch im Warhammer Fantasy-Universum und vielen anderen Fantasy-Universen kannst du die finden, aber die Drow sind schon sehr speziell, finde ich. Also ja. so eine so sehr schöne Eigenheit am D&D-Universum. Ne?
Ja.
Ich weiß ja, kommen sie nur in den Forgotten Realms vor? Also dies hier ist ja das Forgotten Realms, der Klassiker.
Ja. Genau.
Was ja auch das berühmteste ist, aber der Klassiker-Fantasy im D&D war eigentlich hier Drachenlanze, glaube ich. Und ich weiß gar nicht, ob es da sowas gibt, aber ich bin da nur Laie. Will ich nicht weiter vertiefen. Ich hätte am Ende noch eine ganz wichtige Frage an dich. Die Frage ist, möchtest du mir noch was jetzt so kompakt vermitteln? Dann verschiebe ich die noch ein bisschen.
Ich hätte noch kurz die anderen 5 Hauptcharaktere so ein bisschen vorgestellt. Ich weiß, wir sind jetzt super abgeschweift. Ich mach's auch jetzt ein bisschen kürzer.
Wollte ich gerade sagen, Schweinsgalopp.
Okay, du hast Lysel, das ist eine Gefjenki. Die wird immer so ein bisschen krötenartig beschrieben. Ich finde die aber eigentlich mehr Ähnlichkeit mit Orks, die es auch gibt. Aber die haben halt so ganz kurze Nasen. Und
ach, das sind diese Drachenreiterin, genau, die am Anfang auch im Intro da zu sehen ist?
Genau. Ja. Die auch übelste Rassisten sind. Also die sehen alle als niedere Wesen an. Ich muss gerade sehr an die Aldari in Warhammer denken, die ja Menschen mit einem sehr speziellen Wort ansprechen.
Eldari, jetzt weiß ich, wo du bist. Okay.
Eldari.
Also die Dunkelelfen.
Das sind die Drukhari. Ich meine nicht die, ich meine die ganz normal, also Anführungszeichen ganz normal.
Stimmt, die normalen, Elder. Nicht Dark Elder, sondern Elder. Ich hasse die neuen Bezeichnungen von Games Workshop. Gut, jetzt habe ich es gecheckt. Genau. Aber ja, stimmt.
Ich fand die erinnern so, weil ich als so ein Zwischenwand, ich spiele gerade Rogue Trader und deshalb erinnert mich Lysel gerade so ein bisschen an die. Weil die halt auch, die ist auch echt gemein. Also muss man schon sagen, die ist nicht nett. Aber die weicht auch im Spielverlauf auch ein bisschen auf, kann man auch mal ein bisschen sagen. Dann hast du noch Karlach, eine Tiefling-Dame, die wird immer so ein bisschen als Golden Retriever betitelt, weil die ist eine Barbarin, aber die ist super nett. Ist sie tatsächlich, also die ist echt, die ist wirklich nett.
Golden Retriever.
Cool. Es ist wirklich so, die ist wirklich so ein bisschen Golden Retriever-mäßig. Also die habe ich wirklich gerne in meiner Party gehabt. Dann gibt es noch Gael, ein Zauberer, der hat so ein bisschen das Problem, dass er manchmal magische Artefakte von dir fressen muss, sonst stirbt er. Kein Spoiler, passiert wirklich sehr früh in Akt 1. Ist ansonsten eigentlich ganz witzig. Ist der einzige Magier eigentlich in deiner Gruppe. Dann gibt es noch den Hexenmeister Will, der hat einen Pakt mit einer Teufelin eingegangen, war nicht so clever. Du kannst entweder ihm helfen, seinen Auftrag zu erfüllen, oder du lässt es bleiben, was die Folge hat, dass er selber zu einem Halbteufel wird. So ganz genau habe ich nicht verstanden, zu was er eigentlich wird. Das ist auch kein Spoiler, das passt wirklich, also ne, alles, was ich sage, ist kein großer Spoiler. Und dann gibt es noch tatsächlich meinen persönlichen Favoriten, das ist Schattenherz. Eine Halbelfin, die auch an Amnesie leidet. Larian hat ein Fable für Amnesie. die ein Artefakt von den Gefjenki geklaut hat, das noch wichtig wird. Das ist auch kein Spoiler, das kriegt man sehr früh raus, das ist nur wichtig.
Ja, du hast ja auch nur wichtig gesagt, wie auch immer.
Ja, und genau, die ist Anhängerin von Char, einer wirklich bösen Göttin. Aber Schattenherz ist selber gar nicht so böse. Sie ist zum Beispiel sehr nett zu Kindern. Sie mag es gar nicht, wenn du Kinder schlecht behandelst. Asterion übrigens auch nicht, obwohl er selber keine Kinder haben will, wie er, glaube ich, mehrfach betont. Aber wenn du böse zu Kindern bist, dann mag er das tatsächlich auch nicht. Genau, aber Schattenherz ist wirklich nett, größtenteils. Ja, mag aber Silunai Anhänger nicht. Das heißt, wenn du Silunai als Göttin dir auswählst, dann hast du am Anfang so ein bisschen das Problem, weil die, also Char und Silunai sind halt,
ja,
wird als, glaube ich, als Schwestern betitelt, aber es stehen halt auf unterschiedlichen Seiten. Die eine ist halt klassisch gut und die andere ist halt mehr oder klassisch böse. Aber da kann man auch sagen, ne, kannst da schon ein bisschen was machen, wenn du möchtest. Eine Sache kann ich mal noch zu den Charakteren sagen, die sind alle bisexuell. Alle. Das heißt, nee, stimmt nicht ganz. Die ersten 6 sind's. Die ersten 8. Moment, halt, nein, die ersten. Gott, jetzt muss ich kurz überlegen.
Ja, ist ja
die letzten, also die letzten 2 sind's nicht. Aber die ich gerade genannt habe und noch 2 weitere sind's. Das heißt, egal welches Geschlecht du dir am Anfang auswählst, kannst mit jedem was anfangen, wenn du was möchtest.
Das ist, glaube ich, wahrscheinlich so gewählt, um, egal wie man startet, ja, den Leuten da möglichst viele Freiheiten, ja, zu geben.
Und das, wie gesagt, das zieht sich auch so wie ein roter Faden durchs Spiel. Diese Freiheit, die dir dieses Spiel bietet, ist wirklich, wirklich einzigartig, finde ich. Besonders in dieser Größe, weil es ein wirklich großes Spiel ist. Also, wir hatten es ja vorher, wenn du möchtest, kannst du 60, 70 Stunden im ersten Akt verbringen. Und da hast noch 2 Akte vor dir. Also, wenn du möchtest und wirklich jede Ecke dir anschaust, jede Nebenquest mitmachst, jedes Geheimnis lüften möchtest, jedes Buch dir durchlesen möchtest, weil es gibt einen Haufen Bücher, dann wirst du wirklich viel Zeit verbringen. Und ja, ich finde, was man noch dazu sagen kann, ich finde Grafik toll. Es ist ein Rundenrollenspiel. Das heißt, du hast kein Echtzeitkampf. Du hast einfach deine Runden, die sind fix. Und damit musst du klarkommen. Wenn du es nicht magst, dann dabei. Ja, aber es gibt dadurch, dass Baldur's Gate 1 und 2 Echtzeit waren, das ist halt jetzt eine Umstellung. Ich finde es aber auch eine gute Umstellung, weil du einfach, wie ich persönlich finde, taktischer vorgehen kannst. Das ist auch gerade auf höheren Schwierigkeitsgraden echt notwendig. Ja, ich finde Story, wie gesagt, über Story kann ich gar nicht so viel sagen, weil das ist halt teilweise echt harter Spoiler. Und ich finde, je weniger man über die Story am Anfang weiß, desto besser. Ja, weil man guckt sich einfach diese Intro-Sequenz an, denkt sich nur so, ach geil, Gedankenschinder. Geil.
Ja, mein Flayers, ich liebe
ja,
diese.
Mein Flayer, die sind auch.
Schöne Grüße an Cthulhu.
So, echt so.
Aber jetzt eine Butter, ja, bei die Fische.
Ja. Ja.
1 bis 10, sag mir was. 1 Crap, 10
Mega. Absolut 10.
Das war aber nicht die Frage, die ich stellen wollte. Ach so. Jetzt wird die Frage etwas tiefer.
Okay.
Im Vergleich zu KOTOR und Mass Effect 2, wo...
Oh. Ja.
Also das ist jetzt sehr persönlich. Ich weiß, wie sehr, ja, Flo beide am Herzen liegen.
Ja, also... Also ich sag's mal so, wenn du jetzt rein auf die spielerische Qualität gehst, rein auf das, was dir die
will ich nicht hören. Okay. Nicht objektiv, subjektiv.
Ja, aber das ist sehr hart. Weil das, nee, das kann ja nicht, das geht ja nicht.
Ich möchte aber
weil
deine Meinung.
Da ist ja auch Nostalgie bei den Zweierspielen dabei, die ja Baldur's Gate gar nicht haben kann in dem Sinne.
Das stimmt, aber das andere ist was, was dich gerade momentan ziemlich zu flashen scheint. Also, sag mal.
Ja. Wenn ich es nicht jetzt möglichst objektiv auseinanderbröseln darf, sage ich immer noch Mass Effect 2.
Mhm.
Teilweise, also alleine schon, weil ich die letzte Mission einfach in Mass Effect 2 als eine der besten in der Videospielgeschichte ansehe. Und also wie gesagt, so sehr ich Baldur's Gate 3 mag, das hat wirklich grandiose Quests, also wirklich gute Quests. Keine Fetch-Quests, wirklich nichts Bullshit-artiges. Töte 5 Krokodile und hol mir 2 Bälle oder so ein Scheiß. Nee, gibt's nicht. Hat es nie diesen einen Moment für mich gehabt, wie es Mass Effect 2 eben in der letzten Mission haben kann. Es hatte nie so diesen, wie soll ich sagen, den ich will jetzt auch nicht Mass Effect 2 spoilern, diesen Drang, alles richtig zu machen. Also, das gibt's auch in Baldur's Gate 3, dass du, weil wie gesagt, ich spiele normal so Rollenspiele möglichst gut und möglichst so, wie ich halt auch selbst in dieser Situation entschieden hätte. Und ja, es gibt, wie soll man sagen, es gibt da nicht so die eine Entscheidung, wo ich sage, oh, nee, da sitze ich jetzt 5 Stunden davor und überlege mal, wie ich das jetzt mache. Nicht, dass es unbedingt in Mass Effect 2 am Ende gibt, aber ich finde die Dringlichkeit, die einfach dieses Spiel am Ende liefert, kann Baldur's Gate 3 in dem Sinn nicht, obwohl es stark versucht. Obwohl es wirklich versucht und gerade im letzten Akt auch durchaus Anleihen hat, da hinzukommen. Wie gesagt, das ist super. Ne, dadurch, dass ich nicht spoilern darf, ist das ein bisschen krude formuliert. Aber mein Herz schlägt immer noch mehr für Mass Effect 2. Aber das ist wirklich jetzt auch nur, weil ich es nicht objektiv betiteln darf. Weil ansonsten muss ich sagen,
ja richtig, aber,
ist das bessere Spiel.
Aber vor Koto?
Ja, tatsächlich vor Koto.
Also Mass Effect 2, Baldur's Gate 3, Koto.
Ja, wahrscheinlich schon. Also wenn du mir jetzt sagst, okay, du hast jetzt Baldur's Gate 3 und KOTOR, darfst du auf eine einsame Insel mitnehmen, würde wahrscheinlich Baldur's Gate nehmen.
Er ist ja auch einfach größer, ne?
Also es ist größer, länger was davon. Ist es halt auch moderner. Man darf ja nicht vergessen, KOTOR ist jetzt fast 20, es ist 20 Jahre alt.
Also, liebe Zuhörer, nur dass ich das jetzt mal in diese Subjektivität dazu erkläre. Ich weiß, wie sehr Flo beide Spiele liebt. Und wenn er damit liebäugelt, das dazwischen zu positionieren, ist das schon ein sehr, 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 sehr krasses Lob. Und wir merken ja auch, wie sehr er mit sich ringt, hier eine Einordnung zu finden. Das war gewollt, wie du dir denken kannst.
Ja. Nee, ist ja auch richtig. Aber wie gesagt, objektiv betrachtet.
Nein, das interessiert
das Beispiel. Aber ich weiß.
Für Objektivität können wir Journalisten fragen, die sich da lange mit beschäftigt haben. Ja. Und natürlich können wir auch mal versuchen, Sachen zu objektivieren und so. Aber hier ging es mir ja gerade um deine Meinung. Und die war ja auch in diesem Punkt viel interessanter.
Ja.
Gut, vielen Dank. Ich habe leider noch viel mehr Lust auf das Spiel und ich möchte nicht auf die Disc-Version warten, aber es auch nicht zweimal kaufen müssen. Ich hänge in einem sadistisch fiesen Problem, ja. Dazu möchte ich sagen, da die rundenbasierte Kämpfe in Rollenspiele ja so gefallen, Yakuza Like a Dragon, nur mal so als kleiner Vorschlag. Ja, damit, weiß ich nicht, glaube, haben wir Folge 1, oder?
Aber.
Hervorragend. Dann würde ich nochmal sagen, ich hoffe, euch hat dieses erste Weihnachtsspecial gefallen. Und vielen Dank für die tollen Ausführungen über ein wirklich riesiges Spiel an Flo.
Bitte.
Und dann hoffe ich, hören wir uns bald wieder. Ich wünsche noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, wann auch immer ihr das hört, und sage auf Wiederhören.
Tschüss.